Es ist, glaube ich, wichtig, sich auch wie so ein Werkzeugkistchen zurechtzulegen. Und was ich fast das Schwierigste finde, ist, wenn wieder so eine Welle kommt von irgendetwas, wo man, dann vergesse ich manchmal, dass ich Werkzeuge habe. Weil ich habe daheim mein Schamanentrümmel, das hilft mir manchmal. Ich kann tanzen, ich kann raus in den Wald, ich habe meinen Baum, blablabla, ich habe eine Freundin, die ich anrufen kann. Aber manchmal kommt man ja wie nicht, kann man wie nicht raus, weil man gefangen ist. Und das sind eigentlich die schwierigsten Momente. Aber ich glaube, das ist dann auch eine Übungssache. Und dann ist man halt mal drei Tage, kann man niemandem anrufen und alle sagen, dann, wieso hast du nicht angerufen? Ich wäre doch da gewesen. Und dann sage ich, ich konnte nicht rausgehen. Ich bin nicht fähig gewesen, jetzt Hilfe einzufordern, oder?
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen
und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden,
ihre Perspektiven und Erfahrungen
und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Ich habe heute so wahnsinnig Glück gehabt. Und Glück tut sich ja verdoppeln, wenn man es teilt. Darum muss ich das unbedingt kurz noch mit dir und allen, die zuhören, teilen. Ich habe wieder einmal meine AirPods verloren. Mhm. Und ich habe neue AirPods geschenkt bekommen von jemandem, der weiss, wie schnell ich die verliere, wie die kannst du eben so orten.
Ja.
Oder? Das zeigt dann an vom Handy, dass die nicht mehr dort sind. Also, oder so, wo ist. Und dann sehe ich ein Signal irgendwo auf der also wirklich so zwischen dort, wo ich bin, schwimmen und meinem Daheim, dass aber das Case noch jemand ist und die Kopfhörer sind noch jemand anders. Und bin ich mit dem Velo dort angefahren und dann liegt das Case im Dreck. Und wirklich recht weit weg, weil das muss gespickt sein vom Velo oben runter, liegen so die Kopfhörer auch im Dreck und sie gehen noch.
Grossartig. Weil darum hast du mir heute am Telefon gesagt, hallo, hörst du mich? Hörst
ja.
du mich? Und bist total du bist überrascht erste, gewesen. Ich bin gar nicht draußen.
Du bist die Erste gewesen, wo ich geredet habe nach dem Fund.
Und dann habe ich gesagt, Sarah, ich finde es so lustig. Irgendwann stelle ich ein Filmteam zusammen, das dich einen Monat lang begleitet bei so Aktionen. Ich finde es super. Ich bin mega froh, hast du sie gefunden.
Und du hast mir dann erzählt, dir ist ja etwas passiert, was mir auch passieren könnte.
Ja.
Es war aber nicht so eine glückliche Geschichte gewesen, wie bei mir, gell?
Nein, aber ich finde, es macht mich glücklich, weil ich kann mich ein bisschen selber auslachen. Also ich bin in der Ferien und habe so einen wirklich riesengroße Taschen auf Rollen dabei gehabt, wo mich seit Jahren nervt. Aber ich habe einfach die müssen nehmen, weil der Koffer zu klein gewesen wäre und ja, egal. Und habe mir dann vorgenommen, am Ferienort die auszutauschen. Ich lasse sie dort, dass ich gar nicht mehr auf die Idee komme, die zu nehmen. Und kauf mir einen schönen Koffer. Den Koffer habe ich dann auch gefunden, sogar noch günstig. Mega happy, mega stolz.
Und einen Koffer, den man noch jemand anders kauft, nicht in Zürich, der hat ja dann auch einen anderen Flair. Mega. Das lohnt sich.
Ich liebe so Sachen. Ich habe also mega Freude gehabt. Ich habe alles total euphorisch in den Koffer getan und die Taschen auf alle sofort verschwinden lassen, wie sie mich so genervt hat. Und dann auf der Rückreise am Zoll habe ich gemerkt, dass mein Pass und mein Railpass von vom Zugreis mit einem Koffer halt in dem Container war. Und dann habe ich müssen einen Railpass, also mega umtelefonieren und habe für 250 Franken auch noch einen neuen Railpass müssen kaufen und ich muss jetzt auch noch meinen Pass, muss so eine Verlustmeldung machen. Und das wird auch kosten. Also mein Koffer hat einfach etwa, ich weiss doch nicht, am Schluss 600-700 Franken gekostet.
Und das sind ja so die Beispiele, oder, von, oder hast du Glück, hast du nicht Glück. Und da kann man ja sagen, es ist ein wahnsinniges oberflächliches Glück. Wie jetzt, wenn man irgendwie den Pass hat und, oder irgendwie die AirPods, ist ja eigentlich so gleich. Und gleichzeitig ist es auch ja sinnbildlich für das, was dann ein bisschen tiefer geht. Dass mich fragen manchmal, also ich habe manchmal mit Leuten zu tun, die mich so fragen, aber wieso, also wie machst du das, dass du so gut drauf bist? Weil sie irgendwie hören, was gerade so schwierig ist in meinem Leben. Also halt irgendwie, was, ja, was mir das Leben alles schon so auf die Füsse gelegt hat oder auf die Füsse drauf. Und dann denke ich an mich, das hat einen Zusammenhang für mich. Also so, dass sich bewusst sein, dass eben überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ja, Demut ist ein wahnsinnig christliches Wort, aber ich finde eben, man könnte sich das ein bisschen zurückerobern, das Wort. Ja, wenn nichts selbstverständlich ist, dann wird das kleine Glück ganz gross. Mhm. Und wenn ja mir schon das Leben gezeigt haben, dass Menschen so früh sterben müssen oder eben können krank werden oder sonst irgendetwas passiert, das belastet, dann finde ich, muss man das Glück noch viel mehr aufsaugen.
Es geht mir genau gleich, weil ich einfach gefunden, von dem Passverlust, es ist ja ein mega Privileg, den Schweizer Pass überhaupt zu haben und wieder können zu holen, lasse ich mir jetzt meine Ferien nicht verderben.
Ja. Und wir haben heute eine Gästin bei uns, die ich nicht persönlich kenne. Ich kenne sie nur vom Schauen. Und wenn ich sie einmal so schaue, und das ist schon sehr lang, weil die kann man schon lange irgendwo schauen, dann das erste Mal, wo ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, also die hat so ein Leuchten in den Augen. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie hat die auch das Glück in sich rein. Und das hat mich inspiriert und gefallen. Und darum freue ich mich wahnsinnig, dass wir sie heute hier im Studio haben. Herzlich willkommen, Susanne Kurz.
Hallo zusammen.
Hallo Susanne.
Hallo miteinander. Merci für die Einladung.
So schön bist du da.
Ja, mich sehr gefreut. Merci vielmals.
Wenn du das jetzt so ein bisschen hörst, passieren dir auch so Sachen. Kennst du das auch?
Ach ja, also was ich. Also ich war jetzt in den Ferien über Neujahr und habe also jedes Mal, wenn ich zum Auto gelaufen bin, entweder den Führerausweis oder den Schlüssel oben vergessen im Hotelzimmer. Und es ist mir also auch passiert, dass wir unterwegs waren und ich mein Portemonnaie und das Telefon ganz atypisch nicht in mein Bauchtäschchen hatte, sondern in meine Jackentasche, die viel zu klein ist für die zwei Sachen. Und dann haben wir parkiert und beim Auftauen der Tür ist ein Windstoss gekommen und hat die Tür mit mir Hang am Henkel von der Tür, Handgriff, wie aufgeschrissen und ich bin wie so ein bisschen rausgekippt. Dann sind wir losgelaufen, zurück zum Hotel und plötzlich merke ich, ich habe das Portemonnaie und das Handy nicht mehr. Oh. Das muss in dem Moment rausgefallen sein. Dann sind wir zurückgefahren, nur noch das Portemonnaie und ein anderes Auto, das nebenan parkiert war. Und das Telefon weg und dann hat meine liebe Freundin, die mitgekommen ist, hat es dann gefunden, weil ein Mann dort gestanden ist und darauf gewartet hat, dass jemand anruft. Und sie hat angerufen und ich habe es wieder gefunden. Und das habe ich dann schon toll gefunden, weil ich habe schon gefunden, in dem Moment, wo wir es nicht mehr hatten, ich dachte, ja, okay, blöd, Telefon ist blöd, Kärtchen, okay, ich habe es zwar gerade im Oktober schon verloren, das Portemonnaie. Das passiert mir auch relativ viel. Und es ist ja nicht, es ist alles nur materiell. Ich versuche mich dann so natürlich irgendwie zu fokussieren, aber es wäre jetzt schon nervig gewesen. Das Telefon macht einem recht nervös. Ist schon gut zu merken, wie abhängig das man ist oder wie nervös es einem tatsächlich mich, wo Fotos drauf sind, es hat man alles in der Cloud, aber gleich, es mich eben wahnsinnig, es wäre einfach scheiße. Und umso dankbarer bin ich gewesen, dass wir es wieder gefunden haben, dass es Menschen gibt, die warten mit so einem Fundgegenstand.
Ja, mega schön.
Das versuche ich auch immer zu machen, darum bin ich auch immer ein bisschen beleidigt, dass eben mein Rucksack, der im Oktober vorgekommen ist, der ist nie abgegeben worden und ich bin ein bisschen beleidigt gewesen.
Das verstehe ich.
Ich habe nicht ganz verstanden, warum das jetzt niemand hat abgegeben hat, der Fundstelle.
Das verstehe ich, aber weißt du, das habe ich mir eben letztens überlegt. Ich bin nicht ganz sicher, jetzt zum Beispiel so ein SBB-Fundbüro. Ich meine, es muss ja unglaublich viel Rucksäcke dort haben. Und ich meine, Schals und also Sachen. Und wenn dann du so eine Anzeige schreibst, musst du das ja beschreiben.
Genau.
Und dann hast du ja nicht meistens nicht unbedingt das Fötterli von dem Rucksack. Vielleicht hast du eins gehabt, aber viel. Also ich schreibe ja dann irgendwie einfach irgendwie einen blauen Rucksack mit Weiss und irgendwas. Und dann denke ich, ich meine, die finden doch das einfach nicht.
Ja, also,
wir müssen wahrscheinlich können gehen schauen.
Ja, wir können ja vorbei.
Man kann vorbei.
Man kann schon vorbei. Natürlich, man kann schon vorbei. Aber du musst natürlich gleich beschreiben. Aber ich hatte alles drin. ID war drin. Ich konnte es genau beschreiben. Genau gewusst, was drin ist. Alles ist weg. Und drin hat es eben auch noch so ein schönes 80er-Jahr-Grepp-Rotes Pamela Anderson Ganzteiler-Backlei gehabt. Und das ist mir fast, dem traue ich immer noch nachher. Ich habe das gerne angelegt. Ich wusste, dass ich nicht ausgesehen wie Pamela Anderson, aber ich habe mich gefühlt wie Pamela Anderson.
Und für ihren
besten Tag.
Yes! Und für die, die vielleicht nicht wissen, von welchem Badkleid du jetzt redest, weil wir ja alles Frauen an dem Tisch sind, die zwischen 40 und 50 sind, dass du beziehst dich auf Baywatch.
Baywatch-Serie, Vorabenserie.
Genau,
schau dir das mal. Rote Einteile. Schlicht, rot, perfekt.
Gerne mal in einer Zeitlupe zeigen.
Ja, sehr, sehr
oft. Das kannst du umstritten, sehr oft mal rennend in einer Zeitlupe auch vorgeführt. Wir erinnern uns alle
daran. Aber man kann sagen, sie haben auch die Männer gezeigt in Zeitlupe in dieser Serie, in ihren Schürzchen.
Nichts hat gewackelt, oder?
Natürlich nicht. Ja.
Für die,
ja,
die Susanne Kuhns noch nicht kennen, was wahrscheinlich nicht viele sind, habe ich ein bisschen etwas von deiner Bio zusammengetragen. Es ist so viel, ich werde nicht alles erwähnen. Wir werden dann aber sicher auch noch Sachen im Gespräch von dir erfahren.
Spannend, was du rauspickst.
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht das, was ich würde sagen, oder bin gespannt darauf, ob du es auch wichtig findest.
Ja, aber genau, das finde ich jetzt spannend. Genau. Ja,
also geboren bist du 1978.
Genau.
Im Seeland.
Ja.
Ist richtig.
Oh, gut gemacht, sehr gut recherchiert. Ich bin froh.
Ist auch unglaublich schwierig. ja, du hast 1997 deine TV-Karriere angefangen, eigentlich mit dem SRF-Jugendmagazin «Ups» hat das geheissen. Du hast dann Quizshow moderiert, Eigenmünch und Kunz. Dort bin ich so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden. Mega coole Moderationen, die du dort gemacht hast. Witzig, locker. Du hast immer so authentisch gewirkt. Das sind so die Zuschreibungen, gell, die man dann bekommt. Dann hast du so eine Sendung moderiert, die ums Zügeln gegangen ist. Das hat mich natürlich mega abgeholt, weil ich bin als Kind etwa 25 Mal gezügelt. Oh ja. Und dann auch noch 1 gegen 100. Gell? Mhm. Und so weiter. Also da könnte ich jetzt noch jenste so Format aufzählen. Irgendwann hast du mal das Gymi angefangen, bist aber eben dann den Weg ins Fernsehen. Oder wie andere sagen, Monika Scherer hat gesagt, Schweizer Farbfernsehen. Nein,
was hat sie gesagt? Schweizer
Farbfernsehen?
Doch, Schweizer Farbfernsehen, ja.
Ja, auf jeden Fall hast du irgendwann genug vom Fernsehen und bist auf die Bühne. Und du hast eine Schauspielausbildung gemacht.
Ja, das
Paris,
ist so.
Berlin,
ja, das ist alles, was
so ich parallel laufe, genau. Doch auch, und
ja, ja.
Und
so. Doch, ist schon
und,
ja.
Und dann spielst du jetzt auf unterschiedlichsten Bühnen in der Schweiz. Und sehr erfolgreich, kannst du davon leben. Den Quereinstieg hast du gemacht, gell? Um die 40, stimmt das?
Ja, ja, vorher, mit 40 durchdreht.
Wo viele noch sagen, hey, mach das nicht, du findest einfach keine Rolle mehr, genau. Frau auf der Bühne, wird man nicht mehr gesehen im Alter. Hast du das geschafft? Gratuliere.
Danke.
Mega toll.
Also, jetzt ist gerade wieder ein bisschen Flaute. Es kommt noch ein Film raus mit mir, aber dann ist es ein bisschen Flaute. Also man kann mich gerne buchen.
Ja, genau. Film habe ich noch vergessen.
Ja, mach nichts.
Ja, sehr gut. Also wer zu so einem Kunst will buchen, was suchst du? Sag, ist die Gelegenheit?
Nein, du bin nicht. Ich bin einfach wie jede Schauspielerin immer wieder kleine Flauten oder längere Flauten erlebt. Ist jetzt eine recht arbeitsintensive Zeit von etwa 4 Jahren. Ist jetzt wie so, der Bogen hat sich offenbar geschlossen. Und ich darf auch wieder ein bisschen erholen, ja, was auch gut ist. Und gleichzeitig tut sich dann wieder Raum auf für Neues.
Sagen wir es mal so. Und das kennen wir ja mega. Wir sind ja auch selbstständig. Und dann entweder hast du immer zu viel.
Genau.
Oder dann gibt es einmal eine Flaute. Und dann will man die Flaute ja immer füllen, möglichst schnell, weil man ja Sicherheit hat. Und nachher merkt man so, es kommt ja doch, es geht ja immer.
Genau.
Mega spannend. Auf jeden Fall bist du auch noch Mutter.
Jawohl.
Du hast 2 Kinder.
Mhm.
Ja, und jetzt bist du da und erfahren wir mehr von dir. Ist kein Fehler gewesen, nichts, alles richtig.
Ich muss einfach noch etwas ergänzen, weil im Moment aktuell, oder, bist du ja auch, also es ist ja das erste Mal, glaube ich, seit langer Zeit, oder, wo das SRF
Sitcom
hat.
Ja. Und die kleine
Botschaft
ist.
Nein!
Ist schon wieder abgesagt. Darum tut sich eben auch das klaffende Loch auf im neuen Jahr. Sonst hätten wir gedreht. Aber das ist letztes Jahr ist es gedreht worden, ist schon wieder abgesetzt.
Aber das habe ich natürlich nicht gewusst. Am
14. Februar Ewige Liebe raus, ein Kinofilm, wo ich eine Hauptrolle spielen kann und auf das freue ich mich. Und da kommt jetzt ein bisschen Promoarbeit. Und das ist ja so das Letzte von diesen 4 Jahren, wo jetzt noch gezeigt wird. Und mal schauen. Aber da hast du unsere kleine Botschaft geschaut in dem
Fall. Ja, ich habe reingeschaut.
Ja.
Natürlich so, als ich bin ja, mein Vater hat 40 Jahre fürs SRF gearbeitet. Und dann, und ich kenne jemanden, der dort daran beteiligt ist, an der Entwicklung, habe ich natürlich reingeschaut. Ja, auf jeden Fall.
Magst du etwas sagen zu dieser Rolle? Ich glaube, du spielst so eine nicht diplomatische Diplomatin.
Genau. Also es ist, genau, es ist eine Botschafterin, die eigentlich schon sehr erfolgreich ist, auch sehr getrieben ist vom Ehrgeiz und halt, das aber auch liebt, das Diplomatische da sein und dann, durch eigentlich eine gescheiterte Beziehung mit ihrem Ex-Mann, der jetzt mittlerweile Bundesrat, also ihr vorgesetzt worden ist, und sie als Rache und Demütigung hat in ein bisschen unbedeutendes Land geschickt, für dort Diplomatin zu sein, ist sie natürlich extrem darauf gepicht, jetzt da grosse Kuh zu landen, um eventuell wieder auf Washington zu kommen. Das war der Cliffhanger gewesen. Am Schluss bekommt sie tatsächlich das Angebot. Sie hat nicht so Lust mit den doch auch nicht nur qualifizierten Botschaftsmitarbeitenden in diesem unbedeutenden Land zu arbeiten, findet ein bisschen eigene kreative Lösungsansätze für diverse Probleme, die nicht immer diplomatisch sind. Und ist natürlich neben dem, dass sie sehr eine harte Machtschale hat, auch ein ganz verletztes Pflänzchen. Und das habe ich gefunden, ist eine spannende facettenreiche Figur gewesen zum Spielen. Und ich bin sehr, also wir alle sind sehr, sehr traurig, dass es nicht weitergeht, weil man sehr viel Arbeit reinsetzt, eine Figur kennenzulernen, überhaupt Setting, die Beziehungsarbeiten mit den anderen Figuren. Und das ist ganz viel Vorarbeit, und man hat können darauf aufbauen und jetzt natürlich noch einmal weiter eintauchen und diesen Figuren im besten Fall noch mehr Menschlichkeit und Authentizität, sodass sich Menschen, die es schauen, auch damit identifizieren können, zu vermitteln. Und das ist jetzt halt einfach nicht. Aber so sei es. Also, es war eine tolle Erfahrung gewesen und ich habe viel gelernt.
Das hat jetzt Sarah bei der Einleitung so gesagt, eben, dass du so ein Strahlen hast. Mhm. Und das sieht man also beim Zuhören jetzt halt nicht. Aber das ist auch da jetzt so spürbar. Mhm. Und wir haben so ein bisschen über das kleine Glück, aber vielleicht ist das ja manchmal auch das grosse Glück. Das macht dich glücklich, auf der Bühne zu spielen, in so einem Theater. Also. Was macht dich dort? Was ist es, was dich so zu leuchten bringt, wenn du jetzt auch, oder jetzt auch in der Serie, also was ist es, was dich so...
Also ich glaube, es hat sich über die Jahre ein bisschen verändert. Ich glaube, es hat früher viel mehr noch damit zu tun gehabt, Anerkennung zu bekommen, gesehen zu werden, wirklich auch Anerkennung zu bekommen vom Aussen, dass das ein richtiger Weg ist, weil man das immer irgendwie in sich innen spürt, dass man vielleicht mehr Energie hat als andere oder dass man halt wett in so einen Bühnenraum steigen und Geschichten über die Menschen erzählen. Es ist sicher ein grosses Interesse an Psychologie und an menschlichen Abgründen aber auch. Also Menschengeschichten zu erzählen. Und heute ist es, glaube ich, für mich, ich liebe die Arbeit. Ich liebe die Figurenentwicklung. Ich liebe Arbeit mit einem Text. Ich finde die Form von Konzentration, die man muss können, in diesem Moment leisten muss. Und alles andere rundum vergisst. Ich finde, das hat etwas extrem, ist vielleicht ein bisschen eskapistisch auch. Man kann einfach alles draussen lassen. Man ist wirklich in dem Moment nur dort. Es ist extrem technisch. Es fordert mich raus. Es braucht mich. Es ist einfach das, was ich immer schon wollte. Und eigentlich auch sehr, was mich beflügelt und gleichzeitig auch wahnsinnig Mühe macht, aber auf eine gute Art. Jetzt drehen ist noch etwas anderes als die Bühne. Ich finde, auf der Bühne ist es extrem schön, der ganz Längbogen, das Live-Moment mit dem Publikum, dort zu bestehen, mit allen Fehlern, die passieren, dort wirklich auch sich rauszumetzen. Wahnsinnig lustig, es ist witzig mit anderen schauspielenden Personen. Das ist ein kreativer, wilder Haufen oftmals. Also ich habe es selten schlecht erlebt, muss ich sagen. Gruppendynamik, es ist so vielseitig irgendwie. Und am Abend arbeiten gefällt mir schon auch. Ich wird
bist du auch ein Abend? Bist du ein Eulen, oder?
Nein, ich habe sehr gut um 9:30 ins Nest, ja. Im Fall. Aber ich arbeite schon auch gerne also, am Abend. Jetzt im November jeden Abend um 5 ins Theater, denke ich mir streng. Das ist der Monat, wo ich am wenigsten Energie habe. Das kennen vielleicht einige. Aber es ist ein Umfeld, das mir einfach gefällt, das so vielseitig ist.
Du sagst immer mal wieder in Podcasts oder Interviews Sachen und ich habe von dir ein Zitat herausgeschrieben, wo du sagst, wenn man tief in sein Herz hört und mit Freude etwas machen kann, dann kann man erfolgreich sein. Es braucht viel Blut, Schweiß und Tränen. Und dass aber das wie der leichtere Weg ist, als dann gar nicht anzuhören. Mhm. Jetzt auf sein Herz hören. Ich habe mir einmal so gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was ist dir wichtig beim Kind grossziehen, dann habe ich gesagt, ich wünsche mir, dass sie sich ihres Leuchten in den Augen bewahren. Und meine Inspiration ist meine Großmutter, die durfte 95 werden und immer noch so das Leuchten gehabt hat und irgendwie Freude gehabt hat am Leben. Und dazu gehört ja auf sein Herz hören. Und gleich habe ich immer wieder jetzt auch in meiner Arbeit mit Menschen zu tun, die Mühe haben mit dem. Also sich irgendwo verloren fühlen, wo sagen, ich spüre mich eigentlich gar nicht. Was ist es denn? Also, was ist das, was mir Freude macht? Mhm. Was ist das, was wirklich meins ist? Mhm. Und du hast ja eigentlich schon als Kind, gell, habe ich so gesehen, dass du schon hast Schauspielerin werden wollte. Und gleich hast du dann den Umweg gemacht über die Moderation. Und hast dann dich getraut, nochmal so richtig gut anzuhören und einfach jetzt zu machen und richtig Schauspiel. Magst du ein bisschen etwas sagen zu dem Prozess? Ich glaube, es ist etwas, das viel beschäftigt, oder? Also, wie höre ich denn auf mein Herz?
Ja, also, da muss ich schon sagen, da bin ich relativ froh gewesen und auch sehr dankbar, dass ich gemerkt habe, dass ich das sehr früh merke. Jetzt heisst das nicht, dass man dann den Weg wirklich auch einschlagen muss. Aber ich habe eigentlich das sehr früh gemerkt. Und ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass meine Eltern uns sehr stark vermittelt haben, Vertrauen, wenn ein Türchen zugeht, geht eins auf, lass gut auf dich, bis natürlich, das ist zwar ein Imperativ, bis natürlich, aber verstell dich nicht. Das haben sie sehr oft gesagt. Seid, wie ihr seid, versucht so natürlich wie möglich zu sein. Und gerade als Teenager nimmt man ja manchmal, oder als Kind nimmt man manchmal, kommt man her und redet wie Kollegin, und dann, oder man nimmt irgendwelche Manierismen an, oder fängt auf komisch zu tun, oder sich komisch verhalten, weil man einfach ausprobiert, wer man ist. Und dort habe ich immer ein relativ strenges, aber fadengrades Feedback bekommen von meinen Eltern. Das bist nicht du. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass du das bist. Schau, warum tust du so wie jemand anders? Das war manchmal auch ein bisschen hart gewesen in dieser Zeit als Teenager, wenn man sich sucht. Das war manchmal todbeleidigend gewesen, aber ich glaube, sie haben mich immer wieder so in eine Reflexion gebracht, eben wirklich im Zimmer da oben zu mokern und zu finden, die sind da, meine Eltern, nein. Aber gleich zu wissen, ja, haben sie echt ein bisschen recht. Wer bin ich eigentlich? Mhm. Und ich finde, es sollte ein Schulfach sein.
Wie würdest du es nennen?
Selbstliebe.
Ja, schön.
Selbstliebe, Selbsterfahrung. Also ich finde, das wird auch kommen, ich bin sicher. Es kann so gar nicht weitergehen. Genau. Und jemand jetzt von heute vielleicht lebt, ich glaube, es braucht Ruhe, die Ruhe aushalten, vielleicht auch mit Menschen reden. Therapie ist sicher nicht verkehrt. Spiritualität in einer gewissen Form. Körperarbeit, wo im Körper hockt sehr viel verborgen, denke ich, was nicht zu einem gehört. Oder wo man sich hat irgendwie, ja, ich glaube, sich mit sich auseinandersetzen, den Mut zu haben. Es ist nicht immer so einfach, sich zu begegnen. Eben, darum sage ich Blut, Schweiß und Tränen, sage ich immer nicht, dass die Leute das Gefühl haben, ja, die macht es einfach so und ist einfach zufrieden und die lässt einfach auf ihr Herz und dann läuft es. Es braucht schon sich begegnen und sich auch eingestehen, wo man vielleicht ein Arschloch ist oder wo man vielleicht wirklich noch gar nicht heilig ist und gar nicht gut unterwegs.
Also seinen eigenen Schatten begegnen.
Ja, Schattenarbeit, genau, so Sachen. Und das ist, it's work. Und es ist Übung. Man darf sich dem jeden Tag widmen. Egal wie lange. Ich glaube, es hat auch mit einer Regelmässigkeit zu tun und wirklich eine Absicht, das zu wollen. Mhm. Weil ich sage dann manchmal, ich unterrichte manchmal so Schauspielschulen oder so, und dann, wenn es um Selbstliebe geht, sage ich manchmal, ui, am Schluss hat er mich noch gern, oder am Schluss habe ich mich selber ja noch gern. Und dann kann eben ein Ruck durch die Familie oder ein Ruck durch das Umfeld. Wenn man plötzlich das macht, was man wirklich will, dann stellt man es vielleicht schnell auf den Kopf und das braucht Mut. Oder? Das meine ich.
Mich holt das mega ab, wo du sagst. Ich habe die ganze Zeit Sarah angeschaut und genickt und so, yes!
Du warst nicht zum Schnitt.
Ja, ist das so gut. Könnte ich allem etwas auch noch so. Genau. Und ich finde jetzt aber gerade, was du jetzt am Schluss gesagt hast, oder? Hey, was passiert, wenn du dich selbst gern hast? Und wer bist du dann auch? Und das ist natürlich auch etwas, was vielen Angst macht. Also, und darum danke dafür, dass du auch sagst, dass es Arbeit ist. Weil oft dann so eine Bewunderungsfunktion passiert, oder so ein Bewunderungsmechanismus von, du hast ja alles im Griff, stehst in der Öffentlichkeit und ich kann das nicht. Und dann passiert ja genau das Umgekehrte. Eben, dass man sich selber nicht mehr gern hat, weil man Frauen sieht, die vielleicht sich gerne haben. Und das ist auch etwas, was wir auflösen wollen. Und darum auch Messi, dass du das so sichtbar machst. Wie, also, wenn du jetzt so von dieser Selbstarbeit redest, weißt du, wenn jetzt jemand zulässt und vielleicht so in dem Prozess ist, also ich habe auch viele Frauen um mich herum, egal eigentlich in welchem Alter, wo eben das so ein bisschen auch sagen, wo Sarah sagt, ich weiss gar nicht richtig, was ich möchte oder so. Also weißt du nicht, dass du jetzt so einen Hack hättest, aber irgendwie, wo setzt du an? Manchmal, wenn du bei dir vielleicht auch gerade nicht so weißt, eben, jetzt hast du gesagt, jetzt ist Flaute, was soll ich jetzt? Soll ich jetzt warten, bis ein Auftrag kommt? Soll ich den Aufruf machen? Oder Vertrauen haben? Soll ich jetzt irgendwie die nächste Ausbildung haben? Was machst du denn?
Also, was ich glaube, wirklich wichtig finde, ist einfach mal akzeptieren und Schultern lüpfen und sagen, keine Ahnung. Und auch gar nicht, weil das jetzt, man geht eben sofort in Aktivismus, ich habe mich auch müssen damit beschäftigen, okay, Botschaft abgesetzt, okay, was muss ich jetzt, wem schreibe ich, was muss ich machen, was schaffe ich nächstes Jahr, was mache ich? Dann habe ich gefunden, hey, easy, ich habe so viel geschafft, vielleicht ist es jetzt einfach auch mal ein bisschen ein Moment vom Ruhen, gerade schnell, oder wirklich ruhen und nicht in der Ruhe innen, wo ihm jetzt vergönnt ist, schon wieder stressen und dann ruhe ich ja nicht aus. Und dann spüre ich mich auch nicht und dann bin ich gar nicht frei, für das jemand überhaupt. Da glaube ich sehr an die Energetik von Sachen. Und ich glaube, zu akzeptieren, dass man es nicht weiss, das auch so zu sagen, zuzugeben, auch bei den Freundinnen, nicht ein Gesicht aufsetzen, wo man wüsste, dass, wo man so tut, als wüsste man. Und dann glaube ich schon, hilft es. Also mir hat es immer geholfen, gute Gegenüber zu haben. Also ich bin seit 2012 in der traditionell chinesischen Medizin. Ich mache Akupunktur, die arbeiten taoistisch. Das ist die schöne alte Philosophie, die ich sehr darauf anspreche. Ich war auch schon in Gesprächstherapie. Ich war bei Medien. Ich war bei Schamanen. Ich bin viel in Körperarbeit. Ich habe sehr viel getanzt. Ich habe die Pilates-Ausbildung gemacht. Von verschiedenen Seiten einfach mal anfangen und ich glaube, einfach mal sitzen und akzeptiere, ja, keine Ahnung, wie es weitergeht. May somebody help me. Und dann muss man vielleicht einfach mal schnell in die Ruhe. Und plötzlich geht das Türchen auf, wenn es 2 Monate geht. Und dann weiss man, Kundalini-Yoga. Ah ja, oder es begegnet einem jemand. Es gibt eine Begegnung, wo einem jemand sagt, hey, komm doch mal in die Pilatesstunde, oder hey, weißt du, ich bin dort im 5-Rhythmen, oder was, gehen wir bergsteigen, vielleicht ist Bouldern etwas, keine Ahnung. So.
Also was du ja beschreibst, ist ja das achtsame Innehalten, das Annehmen, dass es eben vielleicht jetzt gerade nichts ist. Mich begleitet schon lange ein Satz, es ist nur ein Satz von der Hilde Domin, wo eh so schöne Gedichte schreibt. Und ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Und was ja das beinhaltet, ist ganz viel Vertrauen. Und jetzt hast du gesagt, dass du das Glück gehabt hast, dass du Eltern hast, die irgendwie gefunden hast, ja, du darfst vertrauen, das kommt gut, das habe ich auch gehabt. Und gleich ist es ja so, dass nicht alle das haben. Also so das Können eben mal Kontrolle abgeben, irgendwie nicht müssen gerade wieder in die Aktion reintreten. Oder das braucht ja auch das Aushalten können.
Ja, das ist nicht einfach.
Und ich glaube, das ist etwas vom Schwierigsten. Absolut. Also, eben mal zu sagen, okay, jetzt läuft es gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ausgemalt habe. Es ist gerade alles ganz anders. Ich meine, es ist ja wirklich mal so Boden unter den Füßen weg. Ja,
grauenhaft,
oder?
All die Lebensthemen, noch eine Schicht.
Genau, fest. Und dann so das einfach mal nehmen und dann wie vertrauen. Wir haben gerade ein Retreat gegeben am Wochenende und ich habe dort gesagt, mir hat mal eine Pflegefachfrau gesagt, wo ich wirklich ganz traurig war und einfach, ich habe wirklich dort nur noch brüllt im Spital, hat sie gesagt, wissen Sie, Frau Satir, die hat irgendwie einen südamerikanischen Hintergrund gehabt, irgendwo, ich weiss, es ist jetzt ganz schlimm, Sie dürfen weinen, aber irgendwo, es geht eine Tür auf, vielleicht ein kleines Fenster und wir quetschen uns durch.
Ja, absolut.
Und das ist ja das. Und ich glaube aber, dass man das kann, eben das Vertrauen, das braucht wirklich eben die Auseinandersetzung, die du dann beschreibst, eben mit sich Hilfe holen. Also ich erlebe das auch so, wenn ich nicht viel Therapie gemacht hätte, mich auch diesen Schattenthemen so gestellt hätte und immer wieder auch aufs Neue, wenn ich merke, so jetzt kommt mir das Vertrauen abhanden, mich wieder irgendwo stabilisieren, ob es jetzt eben mit chinesischer Medizin ist, mit Körperarbeit oder was auch immer, ohne also den Anspruch zu haben, dass man das einfach sollte können.
Genau, aber ich glaube, es ist schon noch wichtig, sich auch wie so ein Werkzeugkistchen zurechtzulegen. Und was ich fast das Schwierigste finde, ist, wenn wieder so eine Welle kommt von irgendetwas, wo man, dann vergesse ich manchmal, dass ich Werkzeuge habe. Und manchmal bin ich froh, wenn eine Freundin mich daran erinnert. Ja. Weil ich habe daheim mein Schamanentrümmel. Das hilft mir manchmal. Ich kann tanzen. Ich kann raus in den Wald. Ich habe meinen Baum. Blablabla. Ich habe eine Freundin, die ich anrufen kann. Aber manchmal kommt man ja wie nicht, kann man wie nicht raus,
ja,
weil man gefangen ist. Und ja, das sind eigentlich die schwierigsten Momente. Aber ich glaube, das ist dann auch eine Übungssache. Und dann ist man halt mal drei Tage, kann man niemandem anrufen. Und alle sagen dann, wieso hast du nicht angerufen? Ich wäre doch da gewesen. Und dann sage ich, ich habe nicht können rausgehen. Mhm. Ich bin nicht fähig gewesen, jetzt Hilfe einzufordern, oder? Aber dann wird man auch immer ein bisschen schneller, denkt es mir. Je mehr, dass man arbeitet.
Ja, und ich glaube, man muss das auch irgendwie wie als Kultur etablieren, in einem Freundinnenkreis, sage ich jetzt einmal. Zara und ich eben haben auch so gemeinsame, manchmal sind es nicht einmal die nächsten Freundinnen, manchmal nennt man es sogar Netzwerk oder so, aber wo Frauen auch einen Chat machen und sie nennen das irgendwie SOS-Chat und nachher kann man dort reinschreiben. Man muss auch irgendwie das wie gegenseitig etablieren.
Absolut.
Weil eben eigentlich so in unserer Gesellschaft lernen wir das ja wie nicht.
Mhm.
Also es muss ja, es wird ja total, eben das, was du vorher von der Schule gesagt hast, wir müssten das eigentlich als Schulfach haben, eben Selbstliebe, aber auch irgendwie Solidarität, Fürsorge füreinander, wie auch immer man das nennen will. Und man muss das ja wirklich wie lernen. Und dann muss man auch noch merken, dass es andere gibt, die das auch so empfinden und die es auch gut tut. Und
ich glaube, auch als Mutter ist es halt, man darf es auch vorleben, dass man mal grennt, weil man verzweifelt ist. Oder dass man mal grennt, weil man verletzt ist von den Kindern. Weil sie manchmal als Teenager einfach wirklich auch Zeug rauslassen, die ihm wehtut. Weil sie keine Ahnung haben, wie viel das man schon hat in sie investiert, wenn man es jetzt mal mit so einem Wort sagen will. Oder? Und ich glaube, wichtig, und ich glaube, das leben wir aber schon mehr vor, dürfen das auch mehr ausleben als unsere Mütter, die vielleicht noch mehr haben müssen, das Gesicht wahren, auch in einer Ehe, wo vielleicht, also in meiner Muttergeneration ist doch die Ehe oder die Scheidung noch sehr stigmatisiert gewesen. Das, denke ich, ist jetzt bei uns schon weniger. Und ich glaube, man kann den Kindern, den Buben wie auch den Mädchen einfach vielleicht auch vorleben, hey, ich habe einen guten Freundeskreis. Und ich muss schon sagen, ohne meine Freundinnen, also meine Freundinnen, ich habe therapeutische Gespräche mit meinen Freundinnen und ich glaube, das ist teilweise manchmal schon das Problem, dass teilweise im Dating-Prozess die Frauen so nicht auf ihre Kosten kommen und die Männer dort überfordert sind. Und ich glaube, ein Problem ist der untherapierte Mann. Weil sie untereinander, also ich will doch niemand, meldet mich bitte, wenn ihr, aber ich weiss nicht, wie viele Männer therapeutische Kollegen Gespräche haben, so wie das die Frauen machen. Oder ich gehe zwar in eine Therapie und noch in die TCM und, also, oder abwechslungsweise, und dann habe ich aber meine Freundinnen. Und wenn wir reden, dann bringen wir uns eigentlich jedes Mal in irgendeinem Punkt, hat man plötzlich eine Erkenntnis.
Ich kann da vielleicht noch eine Erfahrung drin bringen, weil ich habe ja Männer und Frauen dahinter. Es gibt tatsächlich einen Unterschied, finde ich. Ist jetzt meine subjektive Erfahrung. Aber es gibt schon auch, ich muss leider sagen, auch die untherapierte Frau.
Gibt's auch, ja,
bestimmt. Aber es ist überhaupt, also ich gebe dir total recht, also vor allem Heteromänner, finde ich, haben dort absoluten Aufholbedarf.
Ist noch mega stigmatisiert und sie kommen wie nicht an die Info her, wo es niemand ihnen vorlebt und auch die Kollegen auch weniger.
Aber ich finde es spannend, jetzt die jüngere Generation, oder mein Sohn ist 21. Mhm. Und das darf ich auch sagen, dass er seit 16 Therapie macht. Und auch seine Kollegen. Und das ist irgendwie, und auch seine Kolleginnen. Also, das ist total anders als noch in unserer Generation.
Genau. Also, es verändert sich ja schon sehr schnell, finde ich auch, wenn man es so sieht. Sehr schnell. Und ich finde eigentlich die jungen Menschen schon auch sehr vielversprechend. In vielen Bereichen, muss ich sagen. Und wenn wir dort noch ein bisschen vorleben können, dass es eben vielleicht auch anders geht, also bei unseren Müttern und Grossmüttern.
Das Vorleben, das du gesagt hast, oder von den Freundinnen und sich so gegenseitig stärken, mega schön.
Ja, das ist, oder so, ich habe ja irgendwie nach, weiss ich nicht, wie mehr als 20 Jahren, dann plötzlich das so online datet, nach der Training. Das
ist eine lustige Geschichte.
Und da habe ich ja, also, aber was ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe, dann überlegt man sich ja mal so, ja, also, was würde man denn überhaupt suchen? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, also ein Mann, der, wenn etwas wäre, würde in Therapie oder schon in Therapie gegangen ist. Und ich habe das dann auch gefragt.
Dann hast du ja gefunden.
Ja.
Ja. Das ist durchaus ein Kriterium. Wir hören viele Frauen das ja. so sagen, aber es ja. ist, ja, ich glaube, also alle die, die Männer-Coachings aufziehen wollen, do it.
Ja, das ist ein riesen Thema. Ja. Und so die, ich will noch mal kurz zurück, dass es kann ungemütlich werden, wenn man Selbstliebe anfängt zu leben. Weil ich glaube, das wird wie zu wenig beleuchtet. Also ich glaube, wir haben oft so ein Bild, lieb dich selber und dann wird einfach alles schön. Mhm. Und dass das eben dann auch so einen Ruck durchs System gibt. Mhm. Und zwar, es können Partnerschaften sein, das kann aber auch beruflich etwas verändern oder auch eben im Freundinnenkreis auch. Ich glaube, Mara und ich, wir haben das beide so erlebt, oder? Also, wo wir Momente hatten, wo wir gemerkt haben, hey, nein, jetzt geht es eben zu fest gegen uns.
Genau.
Ja?
Genau. Also, man ist wie enttäuscht, oder? Also, ich glaube, es wird immer differenzierter, wie man es zu sich findet, oder welche Facetten von sich, dass man noch erobert. Und ja, es kann auch Freundschaften kosten. Das ist mir auch schon passiert, dass man merkt, ich bin einfach nicht mehr genährt nach einem Gespräch mit jemandem oder ich fühle mich irgendwie unter Druck wegen irgendetwas oder die Themen sind so weit oder die Ansichten so weit auseinander. Das ist ja okay. Ich finde, das ist eigentlich voll okay und ich finde, das tut zwar weh im Moment und man hat das Gefühl, shit, und bin ich jetzt abgehoben oder bin ich jetzt bösartig, aber wenn es mich nicht mehr interessiert, dann werde ich immer wie schneller und ich bin froh darum. Wenn es mich nicht mehr interessiert, nach ein paar Mal, weil ich einfach finde, ich kann nicht mehr reden auf der Ebene, die ich gerne würde, dann lasse ich es sein. Ja. Und dann wird vielleicht
das ein bisschen enger, aber es kommt dann plötzlich. Was du vorher gesagt hast, oder? Was passiert, wenn ich mich plötzlich selber gern habe? Wenn ich sage, ich gebe nicht mehr dort, wo es mir nicht gut tut, dann verschiebt sich auch etwas, oder? Und das ja dann auch auszuhalten, oder? Es ist ja manchmal auch mit Schmerz verbunden, dass man dann jemanden loslassen muss. Ist vielleicht, also, fällt dir das dann leicht?
Nein, natürlich nicht. Das sind ja schon Prozesse. Mhm. Aber was ich einfach merke, durch das, dass ich dann zu mir stehe und nicht jemandem zu lieb in etwas bleibe, habe ich viel mehr Freude, wenn ich mit mir allein bin.
Ja.
Also,
Mega wichtiger Punkt, ich bin so zufrieden
mit mir. Ich habe mit mir alleine eine Woche in die Ferien.
Aber das ist ja wirklich etwas, wo man auch wenig darüber redet, oder? Dass es eigentlich auch, also wir tun ja allein sie auch oft mit der Einsamkeit gleichsetzen. Und dass es eigentlich, ich weiss es jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht so ein Narrativ setzen von je älter die Frau, desto lieber allein. Aber bei mir ist es so, je älter ich werde, desto wohler ist man im Zweifelsfall allein sein. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie mich total zurückziehe, aber ich finde es allein sein nicht mehr belastend.
Ja, ich weiß nicht, ob das geschlechterspezifisch ist. Vielleicht ist es einfach auch so, dass man ein bisschen weniger Trubel braucht und weniger äußere Inputs. Ich meine, als ich 20 war, so alt wie jetzt mein Sohn ist, ich sehe es an ihm, draussen, reisen, draussen.
Impuls.
Leute lernen kennen, wie tickt der, mit allen reden, tanzen, reisen, Eindrück. Das wollte ich nicht mehr so fest. Das überfordert mich. Wir brauchen mehr Regenerationszeit. Aber ich glaube tatsächlich, und ich muss schon sagen, das Alleinsein ist natürlich auch nur darum so schön, weil ich doch schon auch weiss, dass ich mein Umfeld habe und mir ganz eine wunderbare, schöne Freundschaftsfamilie habe, nebst der sonstigen Familie habe können aufbauen, wo ich jederzeit könnte reach out und ask for
also so weit Wurzeln hast, ja, oder? Und so weisst, ich bin in Verbindung.
Genau, das ist mir schon wichtig. Ja. Also wenn ich jetzt gar niemand hätte und jetzt mit allen mehr verkracht hätte, würde ich mich, glaube ich, auch fragen müssen. Also alle, glaube ich, können alle langweilen. Also wenn mich alle langweilen, dann stimmt also, mir
dann
etwas nicht.
Ich kann auch mal in der Therapie etwas
anschauen. Genau.
Aber ich finde, so gewisse Prozesse machst du ja dann auch oft nicht während dem, also natürlich in Gesprächen vielleicht mit Freundinnen und eben wenn du so therapeutische Gespräche kannst haben, aber oft ja auch nochmal so im Alleinsein. Also ich mache das mega oft, im Sommer ist ja der Garten so mein mega Rückzugsort. Und wenn ich dort allein bin und irgendetwas in den Garten reinhacke, dann passiert irgendetwas. Ich kann es bis heute nicht so genau sagen, aber irgendetwas tut sich integrieren oder löst sich oder ich komme irgendwie auf eine Idee oder ich weiß auch nicht. Und in der Gruppe mit vielen Reizen und immer läuft etwas, passiert das nicht.
Ja, ich glaube, die Frage der Balance.
Du sagst, ich Ich habe von dir auch gehört, dass es auch so ein bisschen ein Dürfen ist. Dürfen, Freude leben, dürfen, glücklich sein. Und ich finde das spannend, auch der Zusammenhang mit den Glaubenssätzen, oder, wo ja auch viele so, ja, internalisiert haben. Irgendwie das Leben ist hart, man muss unten durch, Grind runtersäckeln, manchmal auch noch so etwas Zwinglianisches, so, dass es einem fast eben nicht so gut geht, wie dann irgendwie, kommt man dann irgendwie die Quittung dafür über und. Und Milena Moser hat einmal im Gespräch mit uns gesagt, ich habe mich einfach immer wieder entschieden, glücklich zu sein. Und sie sagt für das auch manchmal, gerade so als junge Frau, hat man sie auch ein bisschen ausgelacht, weil sie immer gesagt hat, ich will glücklich sein, ich will das einfach. Und jetzt, oder als ältere Frau, schaut sie so drauf zurück und sagt, ja, also zum Glück habe ich das so gemacht. Würdest du das auch sagen, dass es ein Entscheid ist?
Ich glaube, jeden Tag ist es eine Entscheidung, ob ich auf etwas Positives schaue und das nähre, oder ob ich mich im Negativen lang widme und das nähre. Beides gehört dazu, aber wo ist mein Fokus, wo ist meine Aufmerksamkeit? Oder die Energie folgt der Aufmerksamkeit und darum, glaube ich, vergrössert sich das. Und man kann schon sagen, es hat etwas toxisch-positives oder etwas eskapistisches eben noch. Aber ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass wenn ich traurig werde aufgrund von Sachen, die passieren auf diesem Planet, wenn es weitergeht als Mitgefühl und ich mitleide, werde ich traurig und mein Licht geht aus. Und dann, glaube ich einfach, ist niemandem dienend. Und wenn ich mich im Wissen, dass es dort Licht braucht, versuche, hochzuhalten und mich erfreue, dass ich so in einem, so einem Umfeld bin, doch vielleicht hier drum doppelt und dreifach leuchte, weil es dann vielleicht irgendwoher ein Licht sendet, was auch immer. Oder mit meinen Kindern, also wenn ich traurig bin, wegen etwas, wo Meilen nebendran, nicht, dass ich nicht mitfühlen kann, wenn ich traurig bin, eine traurige Mutter werde, weil die Welt so schlecht ist, was bringt das denn an meinen Kindern? Wenn ich eine fröhliche Mutter bin, die ihnen sagt, come on, vielleicht rettest du mal die Welt, vielleicht findest du eine Lösung für das Problem in dieser Welt. Ich glaube einfach, ja, das Leben ist kein Ponyhof. Ist der hart, musst du ins Gymnasium, sonst hast du keine guten Chancen im Leben. Das ist alles so oldschool und ich akzeptiere das einfach nicht mehr. Und ich will, dort mache ich nicht mehr mit. Ich will dort nicht mehr mitmachen. Weil ich glaube, das ist alles total Brainwash am Schluss irgendwo durch.
Ich lebe das auch so. Und mich nimmt das Wunder, was kommst du für Reaktionen auf das über? Oder? Also, wenn du sagst, irgendwie, es ist irgendwie eben so einfach nur positiv oder so, es ist überhaupt nicht das gemeint. Also, ich sage ja, es geht überhaupt nicht darum, irgendwie only positive Vibes oder so etwas. Sondern es geht darum, also, ich habe nämlich so eine Haltung, wo ich glaube, das haben wir gemeinsam, wir haben beide einen jungen Elternteil verloren. Ich war 28, als mein Vater gestorben ist. Und der Tod von ihm hat bei mir ein starkes Jetzt erst recht ausgelöst. Und nachher Behinderung und die Erkrankung von meinem Sohn auch nochmal. Also wenn ja schon so wahnsinnig viel schwer und traurig ist, dann erst recht das Entscheiden, dass man das Glück aufsaugt. Also, dass man wirklich einfach immer wieder schaut, und was ist gut. Und mir wird dann nämlich so gesagt, das ist ein bisschen, also, du lebst einfach einen Zweckoptimismus. Dann sage ich, ja, ist okay.
Ja, und? Also, ich meine, genau, Schicksalsschläge, aber ich will nicht vergleichen mit jemandem, also, ich meine, es gibt Leute, die verlieren ihre Mami mit 5 und sind dabei, oder irgendetwas. Ich habe mit 32, aber ich habe mich einfach versucht, dort auch, es war wie eine Initiation ins Leben. Mutter zu verlieren, eine Figur, die immer da ist, sitzt einem gibt, jemand, der ihm gut zuredet und plötzlich geht sie und wird schwach. Also das war schon sehr eindrücklich gewesen. Und ich habe zum Glück dort wie den Twist gefunden oder die innere Stimme, die mir immer gesagt hat, was lernst du jetzt daraus? Aber das war auch sie gewesen. Und sie hat immer gesagt, was lernst du jetzt daraus? Okay, ist jetzt gerade nicht so gut, aber was lernst du daraus? Und das ist ja eine Vorwärtsbewegung, was lernst du jetzt daraus? Und bei etwas Verhangen, Anhaften, das negativ ist, nicht, dass man mal leiden und rennen kann. Ja, was habe ich? Ein Nasstüchli am Boden geschossen. Was habe ich geweint? Was habe ich sie vermisst und so? Aber was lerne ich jetzt daraus? Und was zeigt es mir über das Leben? Und ob es jetzt gerade ist, erst jetzt recht? Nein, einfach gefunden, es gehört dazu, es macht mich, ich habe mich plötzlich mit Krebsthemen, mit NATO-Erfahrungen, ich habe mich von Büchern lesen, was könnte näher sein, was ist los, welche Philosophie sagt was. Es hat einfach meinen Horizont total erweitert. Und das kann man eigentlich auf vieles anwenden. Aber klar, ich bin jetzt auch noch nie von so einem ganz, ganz schlimmen Trauma oder so heimgesucht worden. Das wäre vermessen, zu sagen, hey, schau dich positiv an.
Das meinst du ja nicht, oder? Wenn man
das
dich
nicht
versteht.
Ich aber ja. Jeden Tag aufstehen und sagen, hey, ich komme allein aus dem Bett. Ich bin hier in einer schönen Wohnung, ich mache meinen Kaffee selber. Ganz ehrlich, ich finde, das ist so viel.
Das ist Dankbarkeit.
Ja, Dankbarkeit. Genau. So die Geschichten, die jetzt halt auch sehr fest in den Trend gekommen sind. Und das finde ich auch gut, dass das wirklich sehr fest die Menschen erreicht, dass man dankbar sein kann. Ja, man kann dankbar sein. Und nicht, weil es uns hier so gut geht und vielen Menschen in der Welt so schlecht, sollten wir wegen dem traurig sein. Sondern machen wir doch etwas daraus, wo nicht nur uns dient, sondern wo etwas in die Welt rausträgt, eine Positivität.
Da höre ich natürlich auch fest, jetzt gerade in der Antidiskriminierungsarbeit geht es auch oft darum, die eigenen Privilegien zu erkennen und die zu nutzen. Und ich meine, das ist das, was du auch sagst. Oder? Du siehst irgendwo in deinem Leben und auch trotz Schicksalsschlägen und Trauerphasen, wo ist eine Ressource, wo habe ich das Licht?
Genau.
Und sagst so, ja, dann kann ich meinem kleinen System, aber vielleicht auch ein bisschen grösserem System etwas geben. Und wenn man dann auch noch eben die Spiritualität dazu bringt, dann hat das eben fest mit Energie zu tun. Und ja, ich kann das mega nachvollziehen, oder? Ich habe auch viel, also ich habe wirklich einige Schicksalsschläge erlebt und habe immer irgendwie, also ich habe heute genau in der Vorbereitung der Sarah gesagt, also nicht, dass man das provozieren will, dass es schlechte Momente im Leben gibt, aber die Sachen, die ich erlebt habe, die wirklich massiv ja, schwierig waren, sind, haben nachher aber auch dazu geführt, dass ich irgendwie das Kleinere, die kleinen positiven Sachen stärker empfunden habe. Mhm. Also, dass es dann auch noch mehr Wert bekommen hat, als wenn einfach alles eh schon da gewesen wäre. Eben so ein Moment in dem Garten, wenn ich dann merke, ich komme so in eine Ruhe, ist für mich irgendwie die grösste Lebenslust und Freude. Mhm. Und ich weiss, also so hat für mich halt dann auch alles, macht dann auch wie Sinn. Aha, okay, ich erlebe das eine, aber ich erlebe nachher auch das andere. Mhm. Und irgendwie das auch, wo du sagst, ja, man muss dann halt das Positive sehen. Es gibt ja dann immer so die Floskeln, oder? Jetzt musst du halt mal das Positive sehen und so. Aber eben, das finde ich, das ist bei dir ja wie nicht, sondern es tönt so auch wirklich nach einem, ja, nach einer Art von Lebenshaltung, Lebensgefühl.
Ja, ich meine, ich bin manchmal schon am Saulen und finde mich die Ärmste und dann habe ich mich nicht gern und finde mich wüst und alt und schlechte Mutter bin ich auch noch gewesen und sowieso alles falsch entschieden im Leben und jetzt und so weiter. Aber man kann sich immer wieder entscheiden und das ist eine Übungssache. Es ist nicht so, dass es mir nie dreckig geht, aber ich muss sagen, je länger ich komme, einfach immer wie schneller raus. Und das ist das Indiz für mich, dass ich besser und besser drinnen bin, mich selber rauszuholen, ohne darum eben das Werkzeugkistchen, ohne unbedingt Hilfe, ohne, ich kann es dann auch plötzlich allein. Und nicht, dass man das einfach immer muss, aber es ist wirklich eine Übungssache, wenn man jeden Tag ins Gym geht oder 3-mal in der Woche, man wird stärker und resilienter, oder?
Ihr seht es nicht, darum muss ich es kurz beschreiben.
Was? Ich habe eine Wahl
wenn, nein, das habe ich überhaupt nicht wollen. Beschreibst du nicht sichtbar. Aber wenn Susanne darüber redet, man muss sich, also man holt mich dann so raus, dann tut sie immer mit der Hand wie so eine Art einen Schalter anknipsen, dass sie dreht so ein bisschen die Hand. Und oder so, dass eben das entscheidet, oder? Und das, eben, es geht mir schlecht. Und ich kenne das auch so gut, dass mir geht es ganz oft einmal schlecht und dann brühle ich. Aber ich kenne genau den Schalter auch von, ja, und jetzt, oder daraus raus. Und ich kenne es aber auch, dass ich froh bin, dass zum Beispiel mein Partner weiss, wenn ich in einem gewissen Zustand dann schnauft, atmet er mit mir, wie ich es nicht mehr selber abrufen kann. Genau. Ich bin eben auch wahnsinnig froh, habe ich Freundinnen, die meine Schalter auch ein bisschen kennen und auch mal sagen, du Sarah, bist mal schon, oder? Wäre vielleicht noch gut. Aber gleichzeitig eben das mit dem Üben und dass es eben dann immer schneller und ringer geht, das ist wirklich so. Und ich sage auch, das ist das Coole an Selbsterfahrung und an Persönlichkeitsarbeit, dass es eben wirklich funktioniert.
Und mich nimmt es jetzt einfach Wunder. Oder du, hast so, du machst so den Schalter. Und magst du vielleicht ein kleines Beispiel teilen, wenn du jetzt merkst, was ist irgendwie so ein Sauli, irgendwie, eben vielleicht hast du irgendwie, ich sage es gibt so Tage, wo ich einfach finde, ich wäre einfach besser im Bett bleiben. Und alles ist irgendwie gerade scheiße und irgendwie, man findet irgendwie sich selber doof und man findet alle sonst ein bisschen doof. Und dann merkst du so, ja, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen genug in dem rein so gesaulet. Etwas Kleines, wo du merkst, ja, das ist ein Teil von dem Schalter. Etwas aus deiner Werkzeugkiste. Also, magst du etwas teilen?
Ja, sicher. Etwas kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Das ist von einer lieben verstorbenen Freundin von mir, die Stimmarbeit gemacht hat. Soul Voice hat das geheissen. Miriam Helle. Und sie hat mir eigentlich etwas gezeigt, was ich immer wieder mache. Und das ist mein Name singen.
Wow.
Susanne. Oder was auch immer für eine Melodie. Susanne Kunz oder der Susanne. Es ist wichtig, jede Silbe zu betonen. Also nicht Susanne, das ist nicht mein Name. Sondern mein Name ist Susanne. Und dann kann man da singen, daheim singen. Susanne Kunz, Susanne, Susanne Kunz, Kunz, Kunz. Und was auch immer. Und es geht dem einfach sehr viel schneller, sehr viel besser. Ja. Das ist zum Beispiel
das ist etwas aus dem Werkzeugkiste. Man weiss, dass das Angstzentrum zum Beispiel nicht gleich führen kann, während man singt. Darum tun ganz viele Kinder intuitiv auch singen und summen. Und auch in vielen, also eben, eigentlich in Kultur ist es ja angelegt, auch Übergänge, die schwer sind, mit Singen zu begleiten. Und dann haben ja die Leute immer so das Gefühl, man muss können dafür singen. Jetzt Susanne kann singen. Ich kann ja, das ist wirklich hart gewesen für meinen Vater, der sehr gut hat können singen. Ja, ich kann wirklich nicht singen. Und wenn ich sage, ich kann nicht singen, ist nicht das Kokettieren.
Ich glaube, das ist nicht.
Es ist so, dass mein Sohn, der auch singen kann, wirklich mit zwei gesagt hat, bitte nicht singen. Bitte nicht, Mama. Aufhören.
Das sagen sie aber sowieso doch.
Oder? Nein. Ich glaube
wirklich... Ist nicht, weil die Stimme so etwas ohrintim ist?
Nee, ganz
singst
ehrlich.
Singst du falsch?
Ja, und auch, also der Mann, wo ich jetzt zusammen bin, der auch singen kann, hat am Anfang von seiner wirklich grossen Begeisterung von «Natürlich kannst du singen!» Und ja.
Wegen dem kannst du gleich tönen.
Stimmarbeit
ist ja eben auch, singen ist eben nicht, Stimmarbeit ist eben nicht singen, so wie man es kennt. Du kannst deinen Namen auch einfach tönen. Und das ist zum Beispiel auch eine gute, etwas Gutes. Einfach, das tönt je nachdem irgendwie, irgend so Sachen machen. Das veräussert einfach irgendeine Spannung. Oder wie jetzt du das hast hergeführt, hergeleitet, dass
und das es Angst hat. Das auch den Vagusnerv, oder? Also der Teil vom vegetativen Nervensystem, wo dann der Parasympathikus, der beruhigend ist, eben auch aktiviert. Und das ist es wirklich, muss nicht können singen dafür.
Nein, einfach
darum singe ich eben weiter.
Darum sollte man mehr von Tönen reden. Stimmarbeit haben viele Leute, ich kann eben nicht singen, ich kann wirklich nicht singen. Und es geht echt darum, Töne zu machen. Und das ist super. Das ist super gesungen und dann ist man sofort bei sich und beruhigt sich. Ja,
spannend. Ich finde das spannend. Mir hat letztens jemand gesagt, dass meine Stimme sich verändert habe. Über die letzten 3 bis 5 Jahre. Und dann hat mal jemand gefragt, hast du Stimmtraining gemacht oder so? Habe ich nicht. Und dann habe ich wie gemerkt, so eigentlich, wahrscheinlich hat es mega viel mit inneren Prozessen zu tun. Ja. Also so, je geerdeter und gelöster, desto fester ist die Stimme. Und ich meine, man sagt ja dann auch, man hört Zittern in deiner Stimme oder so. Das hat man mega gut getan. Aber Sarah, was mich würde wundern, was machst denn du? Wenn du so einen Tag hast, wie du bei der Susanne gefragt hast.
Ja, ich habe natürlich auch meinen Werkzeugkasten.
Wenn du ja nicht kannst, also eben singen.
Also ich singe also, tatsächlich.
Nein. Du machst es gleich.
Ich mache es gleich und der Mann liebt mich gleich noch. Das Kind hat sich, daran gewöhnt.
Ja, das muss einfach.
Du hast
dich auch das Kind gewöhnt.
Ja, eben. Und ich weiss nicht, wie die Katze damit umgeht, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich singe nach wie vor wahnsinnig gern falsch. Ja. Das tut mir auch gut. Für mich ist Tanzen Musik, also es ist ja wirklich einfach das, wo für mich ist Musik mein Apothekerschrank und Tanzen auch in Schmerz eintanzen. Das heisst, dass ich tanze und Tränen laufen mal und ich komme immer in eine andere Energie und das muss jetzt auch nicht ewig sein. Also ich sage immer, hey, ein Song irgendwie pro Tag sollte drin liegen in meinem Leben. So. Ja. Und ich klopfe auch gerne. Und
Also was? Ein Band?
Nein, also einfach Katz. So, ich mache wirklich so gerne die Klopftechnik, aber ich kann wie sagen, also ich gerne zum
Thymus.
Beispiel, ja, Thymus mhm. gerne klopfen und tanzen dazu, mhm. ist zum Beispiel mhm. etwas, was ich
super,
mega, ja. mega gerne mache. Und was im Fall manchmal auch gut ist, ist einfach, oder halt auch wieder einfach so ein bisschen,
genau.
mache ich die Zunge, ein bisschen hangen lassen, ein bisschen stampfen. Mhm. Also eben, ich kann jetzt nicht sagen, es kommt in Frage, und Atmung. Mhm. Also Atmen ist einfach eine Wunderwaffe eigentlich.
Absolut.
Und die haben wir immer dabei. Was machst du am liebsten?
Ja, sag mal du.
Ja, auch. Also ich schnaufe. Ich glaube, ich mache mega. Ich habe ja Yoga-Ausbildungen gemacht und Pranayama, Meditation. Und ich tue mega intuitiv einfach dann mega schnaufen. Also mega ein. Das ist so, was man so. Genau. Und das Tanzen ist auch voll. Ich gehe dann noch. Ich tue weniger in der Stube. Ich gehe wirklich in den Technokeller.
Ah, ja, das.
Wobei das ich gemerkt habe, Technokeller für 21-Jährige heisst etwas anderes wie für mich als 45-Jährige. Ich gehe noch so zu der melodiösen Technomusik mhm. tanzen. Die 21-Jährigen machen dann nur noch.
Ja, ist ganz schnell ein Techno.
Auch schnell. Und auch nicht mehr so spät, wie ich oder wir das damals gemacht haben. Ja. Die gehen ja dann am 6.
Ah, schon?
Sind vernünftig.
Okay, krass.
Ja, Clubszene in Zürich hat mhm. ja das Problem wegen dem.
Ja.
Ja, blöd.
Du
hast noch einen Coaching-Tipp.
Ja. Ja, also ich habe etwas mitgenommen und habe jetzt aber etwas anderes. Und zwar bin ich inspiriert von der Susan, ihrem Werkzeugkoffer. Ich beobachte in meiner Arbeit, dass ganz viele Menschen unglaublich viele Werkzeuge schon in sich hineintragen, aber ihnen so ein bisschen Bewusstsein dafür fehlt. Mhm. Und es ist wahnsinnig etwas Schönes, das mal zu visualisieren. Also das heisst, dass man entweder sich ein Blatt nimmt und immer mal wieder draufschreibt, irgendwo aufhängt, was tut einem denn gut zu machen, wenn alles so ist. Und das eben kann sie an einer Freundin, die sie gut ist, zum Anrufen, aber eben vielleicht auch das Atmen oder das Tanzen oder das Spazieren oder das Duschen oder was auch immer. Und dass man das aufschreibt. Und wenn man merkt, man schreibt nicht gerne und man hat keine Zeit, dann finde ich wirklich, gibt es heute auch so einfache Möglichkeiten, dass man es einfach einschwätzt. Oder? Also du kannst einfach sein Handy einreden und dann kannst du das einfach übersetzen und dann hast du auch das alles aufgelistet. Mhm. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Leute, die das mal so ein bisschen visualisiert haben, und dann hat es manchmal so, oder, dass man wirklich Freude hat daran, dass auch irgendwie so schön mit Farben und irgendwo aufhängt, wo es möglichst jeden Tag ist, es mhm. bleibt dir bewusster.
Ja, aber gerade dann, wenn du so im Zeug hinein hockst und gar nicht mehr weißt, dass
genau,
das Werkzeug
genau.
hinter im Schrank
genau,
hast.
Genau, genau. Also so das Bewusste. Und wenn dann das vielleicht auch noch jemandem, wo halt Vertrauen hast, kannst du zeigen und sagen, schau mal, das ist eigentlich mein Werkzeugkistchen und manchmal kann ich es selber nicht abrufen.
Mhm.
Könntest du mir helfen? Ich komme vielleicht jetzt auch gerade in eine Zeit rein, wo ich das brauche, dass du es mir an mich sagst. Hey, schnaufen mhm. oder singen.
Ja, super, ja.
Ich glaube...
Wie eine SOS-Liste.
Ja.
Erste Hilfliste.
Ja, und man kann auch... Also ich kann manchmal auch Leute bei mir in der Praxis, die machen sich so kleine Kärtchen, die haben es mhm. dann dabei.
Mhm.
Mhm. Danke vielmals.
Ja. Büchertipp?
Ja, oh, ich habe jetzt ja ein paar Mal, ich habe meinen Laptop heute dabei, ja. weil ich eben gefunden habe, Susan Kunz ist wie so ein Fächer,
oh.
wo so aufgeht und dann so viel, man kann reden mit ihr und ich gar nicht gewusst habe, welches Buch wird passen.
Mhm.
Ich habe ein paar Mal geschaut und ich bin jetzt also habe mich jetzt entschieden.
Okay.
Und zwar habe ich wie gedacht, wir sind ja so eingestiegen mit unseren Pannen. Und da haben wir schon so gesagt, ja, gell, ist halt so, oder? Also, irgendwie so, wir tun uns, Zara und ich haben jetzt wirklich, glaube ich, nicht mehr tiefe Krisen, wenn uns so etwas passiert, wie mit deinen AirPods oder wie mit meinem Pass, oder wenn wir irgendwo strandet mit dem Zug und hauptsächlich die Kinder sind versorgt, den Rest können wir regeln, so. Und wir haben jetzt auch von dir gehört, so eben, ja, ich habe Krise erlebt, ich habe Trauer erlebt, aber ich konnte das annehmen. Oder eben, du hast auch ein paar Mal gesagt, ja, dann ist das halt so. Und dann sage ich halt meinen Kindern so. Und jetzt, was machen wir? Und wo geht es durch? Und wie machen wir weiter? Und das hat mich geführt zu dem Buch «Radikale Akzeptanz» von der Marie Ehlers, erschienen im Akana Verlag. «Der Schlüssel zu innerer Stärke und Selbstheilung». Es ist erschienen im 25. als Taschenbuch. Und ich meine, man kann sich ja aus so Büchern immer rausnehmen, was man braucht. Also ich finde nie, das ist jetzt der einzige Weg und die einzige Lösung. Aber bei dem Buch holt mich einfach sehr ab, dass es um eine innere Handlungsfähigkeit geht. Sogar, sie beschreibt das anhand von einer Krankheit, sogar wirklich in sehr tiefen, lebensbedrohlichen Situationen, wo man tut das, also wo man auch gar nicht wird kleinreden oder irgendwie relativieren, eben die Akzeptanz von dieser Krise, die Akzeptanz von der Angst, von der Trauer, hinführt zu wieder mehr Freude am Leben und zu Handlungsfähigkeit, dass man sich eben auch nicht so ohnmächtig fühlt in diesen Situationen. Gut, das tun wir in die Show Notes.
Wir haben noch eine Karte, die du darfst ziehen und mal schauen, ob dir die Frage gefällt und Freude macht. Und sonst nimmst du einfach eine andere.
Hast du eine? Welches unerwartete Talent hast du, das niemand kennt?
Oh, jetzt.
Jetzt sind wir gespannt.
Unerwartete Talent. Das kann ich nicht beantworten.
Hast du alleine nehmen?
Weißt du, das hat mich... Ja. Du hast irgendwo gesagt in einem Gespräch, dass du mit Leuten fragst, so fünf Sachen, die sie an sich gut finden.
Ja.
Und ja, das ist ja etwas, was vielen schwerfällt.
Ja, sehr, ja.
Und ich fände das noch schön, einfach als Inspiration. Könnten wir irgendwie fünf Sachen von dir hören, die du an dir gut findest?
Also
für das haben wir schon noch Zeit,
ja,
oder?
Ja, ja, also wir
machen
ja,
eine Runde
noch. Ja.
Äußerlich und äußerlich, natürlich.
Ja, natürlich.
Äußerlich wird jetzt mit jedem Jörli, der kommt. Also äußerlich an mir gefallen mir meine Augen, meine Hänge und meine Füße. Ich habe nämlich so Ballerina-Füße. Genau. Und was mir sonst an mir gefällt, ist meine Ehrlichkeit. Mir selber gegenüber. Und je länger, je mehr auch den anderen gegenüber. Ich muss ja nicht verletzend sein, sondern ehrlich, direkt. Mir gefällt mir meine Empathie. Mein Können sorgen für andere. Noch ein bisschen mehr zu mir schauen, manchmal. Und habe ich schon fünf? Nein, etwa vier.
Ja, vier.
Nein. Und mir gefällt mir auch mein Humor.
Yes.
Das hat mich schon manchmal in vielen Situationen.
Oh, ja.
Sie noch so traurig mit sterbenskranken Freundinnen. Mega. Was haben wir gelacht?
Oh, ja.
Das ist tatsächlich möglich. Und das ist einfach eine riesige Qualität, finde ich.
Hey.
Also nicht jetzt an mir eine Qualität
zu leben.
Ja, Humor.
Hey, das ist das, also das Grösste. Also eben, wenn du kannst lachen, wenn es halt zum Sterben ist.
Ja.
Und das habe ich auch erlebt. Ja. Das ist einfach so eine tiefe Herzen. Mara, fünf Sachen.
Ja.
Das ist eine schöne Übung, mich hat das inspiriert.
Gut, das ist ja so, finde ich ja auch mega spannend.
Du wirst raus.
Nein, ich muss es schnell, ich tue nicht. Also, es ist das meine ist journalistische Ader, kennst du auch. Ich muss es schnell einordnen.
Ja.
Nein, ich finde einfach, Gesellschaft, in der Schweiz ist es nämlich verpönt, dass Frauen sagen, was sie an sich gut finden, das ist ja dann arrogant oder überheblich bis zu narzisstisch. Ja. Aber das tun wir dann mal noch in einer anderen Folge besprechen.
Jetzt einfach.
Und an mir gefällt mir, ja, ich glaube, mein Gesicht finde ich ganz okay. Nein, es gefällt mir. Und ich finde, ich kann gute Lidstriche machen.
Da kann ich schnell beschreiben. Mara trägt heute einen Glitzer, grünen, eigentlich ein Meergrün, der unglaublich schön ist, ein Lidstrich.
Mhm.
Und es sieht so schön aus. Ich habe es mir gerade ihr gesagt, als ich sie gesehen habe vorher.
Ich habe das so entdeckt in den letzten Jahren. Lustigerweise von ganz jungen Aktivistinnen, die mit mir zusammenarbeiten, haben so gelbe und blaue und grüne Lidstriche. Und dann habe ich gefunden, ja, ich habe das auch mit 45.
Ja, sicher.
Äußerlich, ja, was gefällt mir? Mir gefällt mein Dekolleté und meine Tattoos.
Okay.
Dann gefällt mir, dass ich Menschen zusammenbringen kann. Das ist jetzt, sind wir jetzt beim 3.
Ja.
Mir gefällt, dass ich glaube, Menschen kann in eine Ruhe bringen, wenn sie sehr nervös
nicht
sind.
Nicht glaub.
Darf man es glaub nicht
nein,
sagen?
Nicht, nein.
Mir gefällt an mir, dass ich Menschen in eine Ruhe kann bringen, wenn sie sehr aufgeregt sind. Und mir gefällt, dass man mit mir kann Quatsch machen kann.
Yeah. Ja, super.
Und danke du, Sarah? Für die Hilfe, es ist gar nicht so
einfach. Aber wir sind uns das nicht gewöhnt, wir üben das
und
nicht.
Und darum habe ich so Freude, dass ich das nachher reinnehme, wie ich kann das auch schon, also die Übung kenne ich und ich bin aber wie auf dir, wegen dir wieder draufgekommen und habe gefunden, unbedingt einen Podcast, dann könnt ihr die Hörerinnen auch machen, wie sie eigentlich so gut ist. Ich darf hier aussen anfangen, ist immer irgendwie, also mir gefallen meine Haare.
mir gefallen meine Füße. Ich würde nicht sagen, dass ich Ballerina-Füße habe, aber mir gefallen es. Und mir gefällt meine grosse Begeisterungsfähigkeit. Und mir gefällt meine... Ich habe einfach so Freude am Leben. Ich habe so eine Lebenslust in mir. Ich finde, ich lebe so wahnsinnig gern und das habe ich auch gern an mir. Und jetzt würde ich auch sagen, mir gefällt mein Humor. Und jetzt sage ich aber etwas anderes, was für mich aber auch zum Humor gehört. Ich liebe mein Out of the Box denken. Also ich mag, dass ich ausschräg denken kann, dass ich irgendwie so ein Comic-Hirn, wo sich so ein bisschen Comics abspielt. Und ich liebe das an mir, mein schräge Denken.
Und noch etwas zu dieser Übung. Wenn man nämlich sagt, ich liebe das an mir, dann kann ich ihm niemand widersprechen. Oder? Es gibt schon eine Differenz zwischen ich habe schöne Füße oder ich finde meine Füße schön. Mhm. Also ich finde, dann nimmt man allen Kritikern den Wind noch mehr aus der Segel, wenn man sagt, mir gefallen an mir meine Füße. Mhm. Da kann ihm niemand widersprechen.
Und was ich auch spannend finde, ist, was ja bei mir passiert, wenn jetzt du das sagst, Susanne, oder du, Sarah, ja, dann gehen bei mir auch
die Suche. Ja, das meine ich.
Und ich denke so, wow, ja, ich würde ja am liebsten bei allem sagen, oh ja, finde ich auch.
Und genau das passiert, doch die Schwingung erhöht sich und ja, man steckt jemand anders an. Und darum finde ich das wichtig, dass man das Positive futtert. Es gibt nur Scheiß.
Genau. Also, wir schicken das ins Podcast-Universum.
Yes, alright. Und das ist ja meine liebste Theaterübung, ist «Oh ja!» Und ich wende das an in allen Formen und habe es jetzt auch gerade im Retreat mit Wünschen gemacht, «Oh ja!» Mhm. Und vielleicht, wenn ihr euch jetzt da aussen zuhört und dürft Susanne zuhören, schreibt euch auf, was habt ihr gerne an euch, was gefällt euch. Und dann teilt das auch vielleicht teilen im Freundinnenkreis und dann gebt euch ein kräftiges «Oh ja!», so dass das Lichtchen, wo man eben in der Susanne ihren Augen sieht.
Also in euren Augen, gell? Ja. Muss man es auch so sagen.
Also vor allem in meinem Lidschen.
Ja, natürlich. Ja, also du überstreichst natürlich. Ja.
Dass sich eben das, wie das ist das Schöne am Lichtchen, es kann sich übertragen. Und das ist und vergrössern.
Es gibt ein sehr schönes Lied von der Christine Lutherburg, wo Techno-Jodel hat gemacht, wo wir jünger waren. Und sie hat ein sehr schönes Volkslied komponiert, das heisst «Das Lichtli».
Das nehmen wir auch in die Show Notes.
Du hast mir jetzt eigentlich meinen Abschluss genommen, weil ich wollte sagen, singt dann noch singen, euren Namen.
Ja, Namen singen.
Und sonst gehen wir Techno tanzen. Jetzt hast du beides in einem schon gehabt. Ja. Danke, Susanne,
bist du da gewesen. So schön, bist du da gewesen.
Merci, Sarah.
Danke euch fürs Zuhören. Und lasst euch ein Lichtchen leuchten.
Hallo zusammen. Heute habe ich noch einen kleinen Sonderbeitrag von der Frauenzentrale für euch. Es geht um Politik. Am 8. März findet im Kanton Zürich die Gemeinde- und Stadtratswahlen statt. Die Frauenzentrale Zürich setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass mehr Frauen politisch aktiv sind. Es ist nämlich sehr wichtig, dass Frauen in diesen Gremien sitzen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die die ganze Bevölkerung betreffen. Eine Frau, die jetzt aktiv in so ein Amt möchte, ist Serap Karimann. Sie kandidiert als Stadtpräsidentin und ist heute da.
Hoi, danke für die Einladung.
Schön, bist du da. Serap, in deinem Wahlprogramm sagst du amigs «Representation matters». Was bedeutet das genau und was willst du vor allem Frauen mitgeben, die deine Kandidatur heute sehen?
Ja, Representation Matters ist für mich kein Schlagwort, sondern gelebte Realität. In über 222 Jahren Stadtgeschichte hat Zürich eine einzige Stadtpräsidentin gehabt, aber 8 Stadtpräsidenten mit dem Vornamen Hans. Das sagt viel darüber aus, weil ich Stimmen lang gezählt haben. Für Stadtpräsidium zu kandidieren heisst für mich aber vor allem Verantwortung übernehmen und Führung neu zu denken. Vielfältiger, empathischer und vor allem näher bei den Menschen. Jungen Frauen möchte ich heute sagen, wenn ihr euch fragt, ob ihr dazugehört, ja. Zürich braucht eure Perspektive, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern heute.
Danke dir vielmal für deine Worte. Wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg am 8. März. Und wenn ihr Serap in Action erleben möchtet, kommt unbedingt an unser Politpodium am 24. Februar im Volkshaus. Mehr Infos in den Shownotes.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.